Also wenn sich Carsten Wildberger, der Digitalminister, auf die Republika stellt und sagt, er möchte das Digitalministerium wie ein Start-up führen, dann würde ich halt sagen, nein, bitte nicht. Beim Start-up ist das Risiko des Scheiterns mit eingepreist und einkalkuliert. Das darf ja der Staat nicht tun. Der Staat darf nicht scheitern.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Scherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Was passiert, wenn rechte Politik und die Tech-Industrie eine Allianz eingehen? Die Zusammenarbeit zwischen Donald Trump und Elon Musk sowie das neu geschaffene Department of Government Efficiency lassen erahnen, wie schnell demokratische Institutionen auseinandergenommen werden können. Künstlicher Intelligenz kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu. Die neuen Technologien verändern fast unmerklich die Grundlagen unserer demokratischen Öffentlichkeit. Sie durchdringen nicht nur unseren Alltag, sondern auch die Art und Weise, wie wir denken, kommunizieren und politisch handeln. Wie können wir einer KI-getriebenen Polarisierung begegnen und müssen wir in Europa mit ähnlichen Zuständen rechnen wie in den USA? Darüber spreche ich heute mit dem Philosophen und Mathematiker Rainer Mühlhoff von der Universität Osnabrück. In seinem aktuellen Buch Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus warnt der Ethikprofessor vor der Gefahr des digitalen Faschismus, einer Symbiose aus Technologie, Macht und Gewaltbereitschaft, die das Ziel hat, demokratische Strukturen zu untergraben. Wir sprechen darüber, welche Narrative hinter dem KI-Hype stecken, welche Gefahren in Europa drohen und warum wir deutlich mehr Regulierung brauchen. Rainer, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Du kritisierst sehr stark die Naivität aktueller KI-Debatten. Was stört dich denn daran?
Naja, wir sind gerade ja insbesondere in Deutschland noch in der Phase, wo wir denken, KI zu verpassen, KI als Universallösung für alle unsere Probleme anschaffen zu müssen, vom Bürokratieabbau bis zur Behebung des Pflegekräftemangels oder Lehrkräftemangels, während man gleichzeitig auf der anderen Seite des Atlantiks sieht, was politisch auch passieren kann, wenn die KI-Industrie in einer zu engen Nähe mit insbesondere rechter Politik steht. Diese Mischung ist schon ein bisschen bizarr, dass wir einerseits dem so nacheifern, so unter dem Stichwort digitale Souveränität, wir verpassen den Zug oder haben wir ihn schon verpasst, und gleichzeitig sehen, wie in den USA alles autoritär wird und schiefläuft, und zwar gerade durch die Allianz von Tech-Interessen und politischen rechten Interessen.
Das heißt, dieser starke Fokus auf Zukunft und Innovation und Fortschritt, der immer so ein bisschen dahinter steckt bei dieser Diskussion, der lenkt uns eigentlich ab von den Dingen, auf die wir jetzt gerade schauen müssten. Kann man das so zusammenfassen?
Gerade sind wir noch in der Falle, dass wir denken, man kann durch die Anschaffung von KI-Technologie automatisch Fortschritt bewirken. Ja, dass das quasi deterministisch ist. Ja, KI, wenn man KI macht, wenn man KI möglichst viel hat, wenn man KI möglichst dereguliert, dann ist das automatisch Fortschritt. Von diesem Kurzschluss muss man sich dringend entfernen in der gesellschaftlichen Debatte, weil wir erstens praktisch gerade in den USA sehen, dass es das nicht unbedingt heißt. Was da ja gerade abläuft, ist politisch kein Fortschritt, auch sozialstaatlich kein Fortschritt. Und weil wir also deswegen, wenn wir auf diese Technologien setzen wollen, und es ist sicherlich zu einem gewissen Grade auch sinnvoll, dennoch sozial und gesellschaftlich darüber nachdenken müssen, wie rahmt man das denn so, dass wirklich Fortschritt dabei rauskommt, in einem gesellschaftlichen Sinne, in einem Sinne des Gemeinwohls, im Sinne von alle profitieren davon und nicht nur ein paar wenige, so wie das nämlich gerade in den USA der Fall ist. Wir sehen ja eine unheimliche Elitenwirtschaft da, wo die Spanne zwischen Arm und Reich immer größer wird.
Du beschäftigst dich ja sehr ausführlich damit, wie, hast du auch gerade schon gesagt, rechtspopulistische Bewegungen KI dazu nutzen, Macht zu verschieben und zu kumulieren bei sich selbst, und schreibst, dass KI nicht immer zwangsläufig zu einem technokratischen Staatswesen oder Faschismus führt, aber bestimmte Technologien und Praktiken besonders kompatibel sind mit autoritären und antidemokratischen Ideologien, vor allem wenn es keine staatliche Regulierung gibt. Könntest du das einmal auch am Beispiel der Alt-Right-Bewegung genauer erklären?
Genau, also die Frage ist halt, warum gibt es diese Allianz zwischen KI-Technologie und faschistoider Politik, oder also was steckt hinter der Behauptung, dass es die gibt? Und wesentlich halt ist halt der dann die Frage, okay, ist das nur Zufall? Ist das nur Opportunismus? Also machen gerade die Tech-Eliten nur opportunerweise mit bei der Alt-Right-Politik, weil die halt, weil letztere halt gerade an der Macht ist? Oder gibt es irgendwelche inhärenten Kompatibilitäten? Und die These, die ich zu machen versuche, ist schon, dass es inhärente Affinitäten, Kompatibilitäten zwischen KI-Technologie und autoritärer oder faschistischer Politik gibt. Um das so ein bisschen zu erläutern, muss man erstmal zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist, sagen wir mal, die materielle Ebene. Also warum eignet sich KI-Technologie sehr gut für autoritäre, anti-egalitäre, faschistische Politik? Also warum kann man die, wenn man solche politische Akteure sind, gut als Werkzeuge benutzen? Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist sowas, was ich die ideologische Ebene nennen würde. Also es gibt gemeinsame ideologische Wurzeln hinter der Entwicklung von KI-Technologie und hinter auch dem historischen Faschismus des 20. Jahrhunderts. Also KI-Technologie ist ja seit, den Begriff gibt es ja seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Ne? Das ist eine Begriffsschöpfung für, das ist eigentlich so ein Containerbegriff, der bestimmte verschiedene Felder der Informatik so beinhaltet. Und seitdem man das künstliche Intelligenz nennt, ist das so ganz besonders wirkmächtig, weil es irgendwie die Menschen und die Öffentlichkeit bei irgendwie so einem Punkt berührt, der aufhorchen lässt, wenn man von Intelligenz oder Nachahmung von Intelligenz redet. Und die Forschung, die das betreibt, ist ganz lange zum Beispiel schon getrieben von solchen Lehren, die man zum Beispiel Transhumanismus nennt. Transhumanismus ist so eine Pseudophilosophie, die sagt, dass wir mittels Technologie die biologischen Grenzen der Menschheit überwinden können. Also, dass wir zum Beispiel alle Krankheiten heilen können oder unsterblich werden können. Und das gibt es dann auch in der Variante, dass wir den Weltraum besiedeln, also dass wir die terrestrische Bindung der Menschheit verlassen irgendwie so, also nicht mehr so als Körper, als biologische Körper leben, sondern irgendwie so mit abgeloadeten, hochgeladenem Bewusstsein in irgendwelchen Clouds, und das kann dann auch irgendwie in den Weltraum sich ausbreiten und so weiter. Klingt alles völlig abgefahren, ist aber etwas, was seit vielen Jahrzehnten diskutiert wird als Idee. Und wenn man da ein bisschen näher reinguckt, dann muss man sich natürlich fragen, okay, ist die Idee, dass wir alle davon profitieren, unsterblich zu werden, nicht mehr, also Krankheiten heilen zu können, uns in den Weltraum auszubreiten, oder ist das eher was, wo bestimmte Menschengruppen von profitieren? Und wenn man näher reinguckt, dann sieht man, ja, das ist hochselektiv. Es geht nicht darum, dass wir alle unsterblich werden, sondern es geht darum, dass ein paar von uns unsterblich werden. Also man kann es plakativ sagen, wen nimmt denn Elon Musk mit seinem Raumschiff mit auf den Mars, wenn hier die Erde vom Klimawandel abbrennt? Das sind halt eben nicht wir alle, sondern nur sehr wenige. Und dann wird man feststellen, dass in diesem Transhumanismus und somit auch in der KI-Forschung seit langem schon Ideen der Eugenik fortwirken, also der Eugenik, die damals im 19. und 20. Jahrhundert in Europa und in den USA auch wesentlich schon die Politik geprägt hat, also zum Beispiel zu Zeiten des Nationalsozialismus, aber auch in den USA in den 1920er Jahren. Wir sehen zum Beispiel das Fortwirken der Eugenik heute in der KI-Wirtschaft unter anderem an einem riesengroßen Fetisch für das Konzept IQ. Die sind alle massiv Intelligenzquotient fixiert, also zum Beispiel, weil die Idee ist, wir brauchen noch intelligentere Menschen erstmal, um noch bessere KI entwickeln zu können, und weil noch haben wir keine KI, die stark genug ist, um alle Krankheiten heilen zu können und uns in den Weltraum ausbreiten zu lassen. Deswegen brauchen wir erstmal noch intelligentere Menschen, und die müssen wir züchten. Wenn man so jemanden wie Elon Musk fragt, dann ist es, oder Peter Thiel, dann sagen die, die müssen wir gezielt hervorbringen, züchten. Die gehen so weit, dass sie das halt auf biologischer Ebene machen mit so Präimplantationsdiagnostik und dann In-vitro-Fertilisation. Elon Musk ist investiert in Unternehmen, die künstliche Uteri herstellt, sodass man Reproduktion von Frauen unabhängig machen kann. Also Frauen sitzen schon mal nicht im Raumschiff zum Mars.
Außer Katy Perry vielleicht.
Vielleicht. Also ich will sagen, zum Beispiel, wenn man auf die Eugenik schaut, die ist gerade wieder aktueller denn je, auch wenn viele Leute das Wort Eugenik dafür nicht benutzen. Die hat aber seit langem und kontinuierlich Also zum Beispiel derjenige, auf den das Wort Transhumanismus zurückgeht, Julian Huxley, ein britischer Biologe, der war der erste Vorsitzende der UNESCO und er war auch mehrere Jahre Vorsitzender der britischen Eugenikgesellschaft in den 50er Jahren. Also das hat alles einen gemeinsamen Ursprung, würde ich sagen.
Okay, das war jetzt also die Erklärung der ideologischen Affinität, was dann heute auch sozusagen genutzt wird von autoritären Kräften, rechtspopulistischen Kräften, um demokratische Diskurse auch zu unterwandern. Wie ist das möglich? Und welche Narrative, gerade aus dem Silicon Valley, spielen hier mit rein?
Genau, das ist eigentlich der wichtige Punkt bei dieser Ideologieanalyse. Also das heißt, wir bleiben noch einmal kurz auf der ideologischen Ebene und dann ist das ja jetzt die Frage, okay, also so ein paar abgedrehte Spinner wie Peter Thiel oder Elon Musk, die hängen halt irgendwelchen Eugenik-Fantasien an. Warum müssen wir uns damit jetzt beschäftigen? Gut, erstens, weil sie sehr reich und deswegen sehr mächtig sind, aber ich glaube, es gibt noch viele weitere Gründe, warum wir uns damit jetzt beschäftigen müssen. Und zwar, weil diese Ideologien in irgendeiner Variante, und teilweise sind das so ein bisschen unauffälligere oder verwaschene Varianten, auch sehr stark den öffentlichen Diskurs von KI-Technologie prägen. Das heißt, wir alle hängen damit drin, mit unserem öffentlichen und politischen Diskurs über KI, unserem Bild von KI, hängt der Großteil der Öffentlichkeit sozusagen Leitversionen dieser Ideologien an, ohne dass es explizit wird. Zum Beispiel die Idee, dass die sehr stark auch aus der Industrie gepusht wird, dass KI-Technologie so ein existenzielles Risiko bedeuten würde. Ja, da werden ja gerne mal solche Auslöschungsszenarien eröffnet, also dass KI, wenn sie nicht ethisch auf Linie gebracht wird, die menschliche Zivilisation auslöschen kann. Es mag bestimmte Szenarien geben, wo das passiert, das möchte ich nicht bestreiten, die sind aber, was die relative Wahrscheinlichkeit angeht, nicht so wahrscheinlich, wie sie oft dargestellt werden. Die Frage ist, warum werden sie eigentlich so dargestellt? Und der Punkt ist, eine der Diskursstrategien der Industrie, die in der Wissenschaft seit ein paar Jahren beobachtet und dokumentiert wird, ist, dass der öffentliche Diskurs über KI so zerrissen wird zwischen entweder krass dystopischen Ansichten darüber, was das in der Zukunft bedeutet, oder sehr stark utopischen Ansichten. Also entweder KI macht alles besser, müssen nicht mehr arbeiten, werden nicht mehr krank und sterben nicht mehr. Wobei, wer das wir ist, ist dann immer das, was nicht beantwortet wird. Oder KI wird uns auslöschen. Eine nicht gutmütige, sondern bösartige KI wird uns auslöschen. Das wird dann gerne mit so einer Art Kalter Krieg 2.0 verschaltet, wo dann diese bösartige KI die ist, die wir haben, wenn China zuerst starke KI entwickelt und nicht die westliche Welt, weil dann wird China uns natürlich selbstverständlich auslöschen, was ja auch eine totale Hypothese ist. Jedenfalls ist der öffentliche Diskurs sehr stark von diesem FOMO, diesem Fear of Missing Out on AI geprägt, der nur diese zwei Alternativen kennt. Entweder wir machen voll mit und dann geht es in Richtung Utopie, oder wir verpassen es und dann werden wir ausgelöscht. Und dieses Framing ist so stark, dass es so Zwischentöne, also zum Beispiel so, wie können wir denn KI machen, sodass es bestimmten Nutzen hat und bestimmte Schäden vermeidet, oder dass es bestimmten Personengruppen auch nützt, die sonst nämlich immer vergessen werden, oder wie können wir vielleicht KI so im Sinne von einem Mitspracherecht aller gestalten. Also, dass nicht die Industrie entscheidet, so das ist jetzt das, was man nicht verpassen darf, sondern wir haben vielleicht so partizipatorische Prozesse in unserer Gesellschaft, die sagen, so dafür wollen wir das haben, das ist gut oder dafür nicht. Und das sollte nicht rein durch Kapitallogiken getrieben werden, wie diese Entscheidungen ausfallen. Solche Zwischentöne sind in der KI-Diskussion systematisch unterbelichtet oder die finden fast keinen Raum. Also zum Beispiel, wir gehen auch in Schulklassen, also mein Team am Lehrstuhl, wir machen auch Arbeit mit SchülerInnen und da erfährt man das nochmal in 10-mal konzentrierter Form, dass diese SchülerInnen, die kennen sich ja alle sehr gut aus mit Technik und KI, weil die halt so Digital Natives oder Handy Natives sind, ne? Aber die sehen halt überhaupt keinen Spielraum für politische Mitgestaltung. Die sagen, das zieht alles über uns hinweg, wir fühlen uns komplett machtlos, während wir gleichzeitig aber das große Schadpotenzial sehen und dann resultiert daraus so ein Resignationsgefühl, so wir können ja eh nichts tun. Genau weil dieser Raum für gemeinsam abgestimmte oder gemeinsam entworfene KI-Zukünfte in unserem Gesellschaftsdiskurs weitestgehend fehlt. Das ist, würde ich sagen, eine der öffentlichen Versionen dieser Hardcore-Tech-Ideologien, die manche Akteure im Hintergrund haben, die aber am gleichen, also diese öffentliche Version zieht dann am gleichen ideologischen Strang wie diese transhumanistischen Ideologien.
Und wenn man das jetzt zum Beispiel in so Start-up-Rhetorik übersetzen würde, dann geht es wahrscheinlich um Dinge wie: Wir brauchen Disruption für gesellschaftlichen Fortschritt und regulatorische Eingriffe sind wahrscheinlich eher ein Hindernis, damit wir vorankommen.
Genau, also die Start-up-Idee, die Start-up-Logik ist auch ein Teil dieser Tech-Ideologien, also dieser Ideologien, die die KI-Industrie massiv umtreibt. Ich meine, es ist fast schon trivial, weil ja die meisten erfolgreichen KI-Unternehmen ehemals Start-ups waren. Also, oder deswegen verwundert es zumindest nicht, dass das eine Ideologie ist, die da tief prägt. Das ist ja einmal dieses Move fast and break things Prinzip, also mach erstmal Sachen, die vielleicht auch rechtswidrig sind oder Sachen etwas kaputt machen, gesellschaftlich auch etwas kaputt machen. Ja, zum Beispiel auch sowas wie Gleichstellung oder Chancengleichheit oder geteilten Wohlstand. Ja, solche Ideale könnten auch das Opfer von Break Things sein. Es müssen nicht immer nur Rechtsbrüche sein. Und dann nachlaufend kümmern wir uns darum aufzuräumen. Und das Ganze wird ja in den USA einfach noch sehr viel stärker befürwortet. Das ist ja fast so ein Pioniergeist. Ne? Also so ein, das hat auch was, naja, das hat auch was Postkolonialistisches. Ne? Also irgendwie so ein neues technisches Feld, das ist so ein Territorium, das ist up for grabs. Das kannst du dir nehmen. Wer daher zuerst hinkommt, der besetzt da das Feld und der schafft Fakten und Realitäten. Und mag es sein, dass das irgendwie erstmal aneckt und dann kann der Staat würde in den USA ja sehr viel mehr erst nur hinterherlaufend regulieren. Also in Europa haben wir dieses Prinzip Vorsorge, so Precautionary Principle. In den USA gilt ja viel stärker die Idee, dass man erst ex post reguliert, also erst wenn ein Schaden manifest ist, dann würde man erst regulieren. Damit kollidiert das. Das zeigt auch, warum wir diese ganzen KI-Regulierungsdebatten, warum es da so diese Unterschiede zwischen den USA und Europa gibt, ne? Weil wir halt hier ein Vorsorgeprinzip haben im Denken des Gemeinwesens und des Staates, während man in den USA das eben eher als eine Freiheitsbeschränkung sieht, vor allem wenn es vorauslaufend ist, wo noch gar nicht bewiesen ist, dass irgendwas schiefgehen kann, dann würde man das als eine völlig drübere Freiheitsbeschränkung empfinden. Genauso ist aber natürlich das Startup-Prinzip auch verknüpft mit diesem ganzen Risikokapital. Ne? Also das ist übrigens auch eine Sache, die fehlt mir total in der Debatte über digitale Souveränität. Also einer der Hauptgründe, warum wir in Europa weniger Digitalindustrie haben, ist nicht die stärkere Regulierung. Das ist vielleicht 5% und Regulierung per se killt auch keine Industrie, sondern wenn sie gut gemacht ist, dann ermöglicht sie sie vielleicht sogar. Aber der viel größere Punkt ist natürlich, dass es hier viel weniger diese Risikokapitalkultur gibt, wo man also das Scheitern mit einkalkuliert. Also Risikokapital heißt ja, man gibt irgendwie 100 Startups großzügige Finanzierung und man weiß ganz genau, 95 davon werden eingehen, aber 5% werden so groß, dass die Returns die Defizite dann wieder wegmachen. Auf diese Weise kriegt man hier in Deutschland nicht so leicht Geld und das ist natürlich inhärent mit dieser Startup-Logik verbunden. Also entweder du setzt dich durch in so einem Sozialdarwinismus der Unternehmen und bist dann so der Obsiegende oder du gehst halt ein. Der Punkt ist halt, also wenn sich Carsten Wildberger, der Digitalminister, auf die Republika stellt, so wie dieses Jahr im Mai erfolgt und sagt, er möchte das Digitalministerium wie ein Start-up führen, dann würde ich halt sagen, nein, bitte nicht, man kann doch nicht einen Staat wie ein Startup führen. Also beim Startup ist also das Risiko des Scheiterns mit eingepreist und einkalkuliert. Das darf ja der Staat nicht tun. Der Staat darf nicht scheitern. Der Staat darf auch nicht irgendwie was machen und dann eingestampft werden, dann ist das ganze Geld weg, sondern der Staat muss halt Rechtssicherheit und Stabilität garantieren. Also ich will sagen, da ist ein riesengroßer Kulturclash nicht nur zwischen Europa und den USA, sondern vor allem, glaube ich, wird dieses Startup-Prinzip hier auch wiederum so auf eine Weise vergöttert, die völlig daneben geht, weil sie überhaupt nicht versteht, was die Risiken davon sind, die damit verbunden sind.
Jetzt hast du ja die Unterschiede zwischen den USA und Europa bzw. Deutschland aufgezeigt und man neigt ja aber trotzdem immer auch so ein bisschen dazu, darüber zu schauen und zu gucken, was da gerade passiert und darüber zu sprechen, oh Gott, das ist ja furchtbar, wie gerade die Demokratie unterwandert wird. Und gleichzeitig bringt die USA jetzt das neue Sicherheitspapier raus und kündigt ganz offensiv an und sagt, wir werden uns jetzt einmischen. Das läuft da alles nicht. Europa geht bald unter und wir werden jetzt dafür sorgen, dass die ganzen autoritären Kräfte und der Widerstand vor allem gestärkt wird, damit Europa gerettet werden kann durch die USA. Welche Gefahren siehst du hier, dass das Ganze eben nicht nur da drüben in Anführungsstrichen passiert.
Ja, genau. Ich würde sagen, das ist echt der wichtigste Punkt oder das, was wir wirklich tunlichst unterlassen sollten, dass wir die Gefahr neuer autoritärer Politik gerade ermöglicht oder verstärkt durch technologische Mittel rein in den USA verorten und dann hier in so einer Art schaulustigen Position sind und sagen, haha, gut, dass der Kelch diesmal an uns vorbeigeht und wussten wir ja schon lange, dass da in den USA was schiefläuft. Das wäre sehr dumm, denn natürlich gibt es sehr viele Tendenzen davon auch hier. Einmal hängen wir hier gerade massiv diesen KI-Ideologien an, also dieser Idee, dass wir KI nicht verpassen dürfen und uns dann förmlich anbiedern an die USA im Sinne von so einem Hinterhereifern, wir wollen, dass das hier genauso wird wie da, ohne darüber nachzudenken, wie man vermeiden kann, die Nachteile mit zu übernehmen, mit zu kopieren. Wir haben ja eigentlich den Luxus, ne, dass wir 20 Jahre hinterher sind, dann können wir uns ja angucken, was ist eigentlich gut, was ist schlecht, wie können wir die guten Sachen übernehmen und die schlechten sein lassen. Ja, eigentlich ist es eine Luxusposition. Sie wird aber gerade diskursiv nicht so geframed. Und eines meiner Lieblingsbeispiele oder ich finde der wichtigsten Beispiele dazu, dass wir das auch in Deutschland haben, ist zum Beispiel diese Debatte rund um Bürokratieabbau, die wir gerade wieder führen. Ich meine, Bürokratie schmähen ist ein jahrhundertealtes Geschäft. Der Begriff, der wurde im 19. Jahrhundert erfunden, um Staatsapparate oder Verwaltungsvorgänge zu schmähen. Das ist geschenkt und das hat es auch immer gegeben, Bürokratiekritik in den 70ern und so weiter. Jetzt haben wir halt wieder eine neue Welle und diese neue Welle, die möchte aber KI stattdessen installieren im Verwaltungswesen oder die zieht ihre Legitimität, die Verwaltung zu kritisieren, daraus, dass man es ja mit KI-Technologie vermeintlich schneller, besser, effizienter könnte. Und ich glaube, das ist ein ganz folgeschweres Missverständnis, denn was KI-Technologie heute macht und wo KI-Technologie drin gut ist, das sind ja alles statistische Verfahren, ne, die alle Einzelfälle statistisch wägen, also auf Ähnlichkeiten hin sortieren und abklopfen und dann auch entscheiden, aber immer mit einem Begründungsdefizit, also im Extremfall, das wissen wir ja mittlerweile auch, sind halt KI-Verfahren Blackbox-Verfahren, die eine Begründung eben schuldig bleiben und da ist auch immer, und das ist so wichtig, bei allen KI-Verfahren der Gegenwart ist das Risiko daneben zu treffen einfach eingepreist, das ist Teil davon. Ja, also im Durchschnitt mögen solche Verfahren viele Fälle effizient entscheiden, aber dabei ist immer Teil der Rechnung, dass es Fälle gibt oder Fallgruppen gibt, auf denen diese Verfahren nicht so genau laufen und über die wird halt in dem Moment hinweggesehen, wo man von so einer Logik der Einzelfallprüfung, der unsere Verwaltung ja verschrieben und auch verpflichtet ist, zu einer Logik der statistischen Fallprüfung übergeht. Also ich glaube, man sollte sich das vielleicht einfach so vorstellen, bevor man danach ruft, dass Sozialhilfefälle oder Asylanträge mit KI entschieden werden sollen, könnte sich die Mehrheitsgesellschaft ja mal überlegen, wie sie es finden würde oder was es mit ihnen machen würde, wenn zum Beispiel deine Claims bei der Haftpflichtversicherung von KI entschieden werden. Also etwas, wo du willst Geld, weil irgendwie Haftpflichtfall, da sitzt aber kein Mensch, sondern da sitzt, und das ist ja auch heute schon die Realität, ne, da sitzt dann irgendwie so ein Apparat mit großen Sprachmodellen, der entscheidet dann über diesen Versicherungsclaim. In den USA haben wir das ja auch erlebt, dass das im Gesundheitsbereich, also bei den Gesundheitsversicherungen gemacht wird. Und das führt ja gerade zu sehr, sehr viel Frust, weil nämlich viele Menschen ihre Krebstherapie abgelehnt bekommen haben, ohne dass es begründungsfähig ist. Inhärent ist es nicht begründungsfähig, aber einfach der Algorithmus sagt, lohnt sich nicht. Und dann macht man es halt nicht. Man stelle sich also mal vor, so wird über Versicherungsfälle entschieden oder über Gerichtsverfahren, wo man sich über irgendwas streitet oder über Schulnoten. Und das Potenzial, da ungerecht behandelt zu werden, ist vorhanden. Ich glaube, das ist so ein bisschen empathisch. Da kann man vielleicht dann in so einem Bereich eher mitgehen. Und das müsste man dann jetzt einmal darauf transferieren, auf so Fälle, wenn es um Sozialhilfe geht oder also etwas, was eher an den sogenannten gesellschaftlichen Rändern relevant ist und wo dann die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr so viel Empathie hat.
Das war ja quasi gerade schon so der erste Appell an die Zivilgesellschaft. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Welche Rolle siehst du bei den Bürgerinnen und Bürgern oder welche Wünsche hättest du, wie sich der Diskurs ändert und was wir tun können, um dieser KI-getriebenen Polarisierung entgegenzuwirken?
Ja, ich glaube, ein ganz wesentliches Ding ist wirklich die Falle der Technofixes verstehen. Also ein Technofix ist der wissenschaftliche Begriff dafür, wenn suggeriert wird, man könnte soziale oder politische Probleme mit Technologie lösen. Einfachstes Beispiel: Lehrkräftemangel. Lösen wir nicht, indem wir die Ausbildungsbedingungen und Arbeitsbedingungen von Lehrkräften verbessern, sondern indem wir jetzt in reihenweise in den Bundesländern KI-Systeme für die Schule anschaffen, die dann bis hin zu automatisiert Klassenarbeiten korrigiert. Das ist ein typischer Technofix. Warum? Weil ein politisch gemachtes und soziales Problem, ja, der Lehrerberuf offenbar nicht beliebt genug, zu anstrengend, psychisch zu belastend, hat ja auch sehr viel mit gesellschaftlicher Situation zu tun. Lehrkräfte vielleicht nicht gut genug gewappnet mit Ressourcen, um den Belastungen standzuhalten. Alles soziales Problem, wird aber nicht sozial gelöst, sondern wird technisch gelöst, wird dadurch entpolitisiert und vermeintlich durch Automaten oder also deswegen auch beliebig skalierbar gelöst. Sowas entpuppt sich in 99% der Fälle hinterher als falsch. Also das werden halt auch insbesondere rausgeschmissene Gelder an die Industrie, also an die KI-Industrie sein. Man wird damit die Qualität der Lehre nicht verbessern langfristig und den Lehrerberuf auch nicht beliebter machen. Und ich glaube, es ist einfach entscheidend, dass wir öffentlich viel fitter darin werden, solche Vorschläge zu entlarven. Also wenn nach mehr KI in Bereich X gerufen wird, müssen wir schneller dahinter kommen oder dem auf die Schliche kommen, dass da offenbar eine Delegation von Verantwortung aus dem sozialen Bereich in den technischen Bereich stattfinden soll. Das ist übrigens nebenbei gesagt auch eine unheimliche Verlagerung von hoheitlichen oder staatlichen, öffentlichen Aufgaben an private Dienstleister dabei stattfindet. Das ist noch die zweite Dimension. Also da fließen ja Daten, Entscheidungskompetenzen, prozedurale Kompetenzen und Hoheiten fließen ja ab an Privatakteure, was dann auch letztlich so eine Art immer mächtiger werden der KI-Industrie bedeuten kann. Dem muss man schneller auf die Schliche kommen. Man muss, glaube ich, auch unbedingt verstehen, dass die KI-Industrie meines Erachtens, und das sagen einige ja mittlerweile, auch an so einem Punkt steht, wo man sich ja aktuell sehr stark vor so einer Blase fürchtet, also dass die platzt. Und das hat ja mindestens zwei Gründe. Das eine ist, zum Beispiel, KI ist sehr datenintensiv. KI-Technologie braucht tonnenweise Daten und kommerzielle Datenquellen, also die Daten, die wir alle jeden Tag am Handy produzieren oder wenn wir das Internet benutzen, die sind jetzt längst gut erschlossen und da ist auch nicht viel Neues mehr zu erwarten. Die KI-Industrie braucht aber immer neue Daten, um weiter wachsen zu können und um diesen Investmentversprechen, also dieser Wachstumsdynamik gerecht zu werden. Und deswegen wendet sich die KI-Industrie gerade weltweit an Datenschätze, die noch nicht gehoben sind. Ja, was sind das für Datenschätze? Wer hat denn gute Daten, auch noch gut aufbereitete, gut strukturierte, saubere, cleane Daten? Das sind öffentliche Akteure, also öffentliche Einrichtungen vom Bildungssystem über die Gesundheitsversorgung bis zum Verwaltungswesen selber. Das sind alles Datenschätze, die noch nicht gehoben sind von der KI-Industrie. Und wir sind gerade in so einer, sagen wir mal, staatlichen Wende der KI-Industrie. Ja, während die letzten 15 Jahre sehr stark sich auf kommerzielle Daten gerichtet hat, wendet man sich jetzt an staatliche Daten. Und das Gleiche kann man argumentieren fürs Kapital. Also Investmentkapital ist auch immer, wird gerade prekärer, weil nämlich die Geschäftsmodelle solcher KI-Unternehmen immer noch nicht rentabel sind, allermeist. Zum Beispiel OpenAI ist ja ein Hundertfaches von dem valuiert als zum Beispiel der Umsatz und insgesamt machen sie auch Verlust. Wenn öffentliche Einrichtungen für KI-Technologie bezahlen, dann ist das ein sehr sicherer Geldstrom, ne? Das ist ja dann kein Investment, sondern das ist ja einfach, wird für die Dienstleistung bezahlt. Das ist also eine ganz neue Geldquelle, die sich die Industrie da gleichzeitig erschließt.
Wir haben jetzt gehört, in welche Richtung es tendenziell läuft und welche Gefahren das mit sich bringt. Aber unter welchen Bedingungen könnte KI denn unsere demokratische Öffentlichkeit stärken? Oder anders gefragt, wo siehst du vielversprechende Ansätze, wie es besser laufen sollte?
Ja, das ist eine Frage, die wird oft gestellt und insbesondere, weil man vielleicht das Kind ja auch nicht mit dem Bade ausschütten möchte. Also das Entscheidende ist für mich, dass aktuell KI-Technologie untrennbar ist von der Wirtschaftsform, die damit verknüpft ist. Es gibt keine nennenswerte, in so einem Sinne von Marktkapitalisierung oder Bedeutung nennenswerte KI-Technologie, die nicht in den Händen von wirtschaftlichen oder militärischen Akteuren ist. Also KI-Technologie ist doch sehr, sehr inhärent verknüpft damit, ein sehr großes multinationales Unternehmen zu sein, weil um KI-Technologie machen zu können, braucht man Daten von Milliarden von Menschen. Solche Daten haben halt nur große Plattformunternehmen und dann sind wir schon bei wenigen Unternehmen, die in den USA oder in China angesiedelt sind und ein paar weitere noch anderswo, aber das ist es erstmal im Wesentlichen. Deswegen ist halt so diese ganze Debatte um, kann ich KI-Technologie nehmen, aber von den schädlichen Auswirkungen dieser Wirtschaftsweise unabhängig machen, das ist schon mal für mich eine teilweise theoretische Frage. Jetzt ist aber gerade zum Beispiel in Deutschland wird ja auch KI-Forschung betrieben, die nicht so großindustrielle Forschung ist, zum Beispiel an Fraunhofer-Instituten oder auch an meinem Institut, am Institut für Kognitionswissenschaften in Osnabrück. Das sind halt KI-Projekte, die sich auf ganz spezifische Probleme fokussieren. Zum Beispiel, man möchte die Diagnostik einer bestimmten Krankheit verbessern oder man möchte die Prozesse im Agrarwesen optimieren, um zum Beispiel Ernteerträge zu verbessern. Und da sehe ich dann plötzlich Chancen, denn wenn also der Problemaufriss sehr spezifisch ist, also wenn wir wirklich ein ganz konkretes Problem haben und dafür ein konkret gemachtes KI-System bauen, dann sehe ich Hoffnungen, dass das dann auch nicht so überbordet, indem es so zu so einem Machttool wird, was alles einverleibt. Also das wäre jetzt so die wirtschaftliche Herangehensweise. Also ich glaube, man muss es unabhängig machen von diesem Raubbaukapitalismus, der im Silicon Valley getrieben wird. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal auf das Thema Bürokratieabbau schaut, glaube ich, sollte man sich überhaupt erstmal bewusst sein, was soll denn eigentlich KI in so einer Verwaltung machen? Und ich glaube, da kann man qualitativ mehrere Sachen unterscheiden. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, KI-Tools anzuschaffen, die handschriftliche Formulare digitalisieren, damit die SachbearbeiterInnen nicht mehr alles abtippen müssen, weiß ich nicht, was dagegen spricht. Kein Problem, ne? Ist ein bisschen Handschrifterkennung und irgendwie so Digitalisierung der Papierberge, sehe ich kein Problem. Das ist für mich die erste Stufe von so KI als Werkzeug. Weil da sitzt ja immer noch eine Sachbearbeiterin, die hat die Hoheit über den gesamten Prozess. Die weiß, für genau diesen einen Schritt, für den ich vorher eine halbe Stunde gebraucht hätte, weil ich es alles abtippen muss, brauche ich ab jetzt 30 Sekunden. Dann kann das gerne mit KI sein, habe ich nichts gegen. Warum auch? Ist ja insbesondere ein Effizienzgewinn. Ich glaube, die zweite Stufe wäre, wenn ein KI-System hergeht und dafür verwendet wird, Entscheidungen vorzustrukturieren. Also das man digitalisiert nicht nur Unterlagen, sondern das Ding guckt sich so den ganzen Fall an, sagen wir mal einen Elterngeldantrag und entscheidet da vor, also schlägt eine Entscheidung vor, wo schon Ermessensspielraum einkalkuliert. Also weil oft sind Entscheidungen ja mit Ermessensspielraum verbunden und auch dort macht dann die KI so einen Vorschlag. Und die Sachbearbeiterin reviewt das noch. Ich würde sagen, ja, das ist so eine Semi-Automatisierung. Klingt erstmal gut, ne, weil die Sachbearbeiterin immer noch sozusagen die Herrin des Prozesses bleibt und die Macht und die Entscheidungsbefugnis hat. Es geht vielleicht ein bisschen schneller. Da sagt halt die Forschung, es gibt diesen sogenannten Automation Bias, ne, sobald eine Entscheidung maschinell ausgerechnet wird und sei es nur auf dem Weg eines Vorschlags oder einer Vorstrukturierung, glaubt man diesem Prozess mehr, als wenn es ein Mensch gemacht hätte, weil er ja auf Zahlen und Berechnungen basiert, anstatt auf irgendwie menschlicher Subjektivität. Also das ist so ein in der Psychologie gut studierter Mechanismus, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass die Sachbearbeiterin da irgendwie so genauso kritisch prüft, wie wenn das irgendwie die Person im Nebenzimmer gemacht hätte, die ist halt geringer. Und was wir auch organisationssoziologisch sehen, ist, dass solche MitarbeiterInnen dann meistens halt viel mehr Fälle im gleichen Zeitraum bearbeiten müssen. Also quasi mit dieser Halbautomatisierung, mit dieser Teilautomatisierung einfach einen größeren Druck bekommen, schneller zu werden. Und dann gibt es auch noch das Phänomen, dass man, wenn man dem dann widersprechen will, was das KI-System vorstrukturiert hat, dann muss man das irgendwie hocheskalieren. Das ist dann irgendwie peinlich und dann muss man sich rechtfertigen und das ist dann auch noch so sozial im Arbeitskontext so ein bisschen unwahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, Teilautomatisierung ist schon sowas, da müsste man echt sehr genau hingucken. Naja, und dann die dritte Stufe wäre halt Vollautomatisierung. Da sehe ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, gravierende Risiken. Aber ich glaube zum Beispiel diese Unterscheidung, warum haben wir die nicht in der öffentlichen Debatte, ne? Wird viel zu wenig gemacht. Es wird einfach immer nur pauschal davon geredet, dass KI alle Probleme lösen kann. Glaube ich halt nicht. Aber wenn man sie zum Beispiel erstmal auf die erste Stufe reduziert, dann glaube ich da schon dran. Also nicht alle Probleme, aber manche Probleme.
Und jetzt einmal raus aus der Expertenrolle. Wo stehen wir gerade eigentlich?
Ich glaube, wir stehen schon an einem historischen Punkt, wo sich viele Prozesse, nicht nur technologische Entwicklung, sondern insbesondere auch politische Entwicklung und die Klimakrise drastisch zuspitzen. Und es, glaube ich, einfach sehr unübersichtlich wird, was daraus passiert. Also ich glaube, in meinem Leben war es noch nie so wenig absehbar, was in 5 Jahren sein wird oder wie das so weitergehen wird, wie die Zukunft weitergehen wird. Und ich glaube, da ist echt, also sehr, sehr viel nach oben wie nach unten möglich. Also es kann alles sehr deutlich knallen, es kann auch irgendwie gut gehen. So die Volatilität ist enorm. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, viel kann ich dazu nicht sagen. Also ich nehme noch mit Beklemmen das wahr, dass, sagen wir mal, der Teil der Bevölkerung, den man irgendwie mit Vernunft erreichen kann oder mit so einer Stimme der Besonnenheit, der wird auch immer kleiner, habe ich das Gefühl. Und das ist natürlich, das nimmt einem dann ja auch eigentlich so das einzige Instrument, um Einfluss zu haben oder um mitzugestalten oder um auch ja darauf zu hoffen, dass es irgendwie schon werden wird oder dass man sich schon irgendwie besinnen wird. Ja, das ist insgesamt schon eher so ein düsterer Ausblick.
Vielen Dank für deine Offenheit und ich habe unheimlich viel gelernt. Also falls ihr zu Hause euch für dieses Thema interessiert, kann ich euch natürlich zum einen das Buch von Rainer Mühlhoff empfehlen, aber auch 3 weitere geplante Veranstaltungen im März und April zum Silicon Valley und seinen politischen Verflechtungen im Körperforum. Es wird auch einen Livestream geben und die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Rainer, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, deine Ideen und deine Zeit heute.
Ich danke dir.
Gesellschaft besser machen, eine Podcast-Produktion der Körperstiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada.